Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns die Bibeln aufschlagen im Psalm 27. Psalm 27, der erste Vers ist der Taufvers vom Noah und der ganze Psalm ist heute unser Predigttext. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht. Verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Psalm höre, dann weiß ich nicht so richtig, woran ich bin. Beim ersten Hören und Lesen. Jetzt hoffentlich schon. Aber wenn man das so jetzt hört, betet da ein Mensch, der fest auf Gott vertraut, der ihm wirklich alles zutraut, der ihm dankbar ist und der auf ihn harrt, auch in der größten Not? Oder betet da einer, der zweifelt, der voller Sorge und Angst ist, der gerne irgendwie auf Gott vertrauen möchte, aber sich da so richtig ermutigen, ermahnen muss? Jetzt harre doch auf den Herrn. Wir haben im ersten Teil dieses absolute Gottvertrauen und im zweiten Teil dann dieses flehentliche, ja verzweifelte Bitten. Im ersten Teil, ich habe niemals Angst, brauche ich auch nicht haben. Und im zweiten Teil, Herr, erbarme dich, ich habe solche Angst. Nun, was diese beiden Teile verbindet, das ist das Hauptanliegen dieses Psalms und das, denke ich, ist sehr deutlich. Es geht um Gottes Gegenwart. Ja, mal kommen, was will, Hauptsache ist, dass der Herr bei mir ist. So ein bisschen wie kleine Kinder, die wollen auch nicht irgendwas Neues machen oder irgendwo hingehen ohne ihre Eltern. Ja, ich mache das, wenn du mitkommst, Mama. Oder ich gehe dorthin, wenn du da auch mit hingehst. Vielleicht klingt es ein bisschen so hier, dieser Anfang, aber David platzt hier in diesen ersten Versen nicht vor Selbstvertrauen. Er denkt nicht, dass er so sicher ist, weil er es verdient hat, weil er so fest glaubt, weil er vielleicht der von Gott eingesetzte König ist. Was im ersten Teil dieses Psalms deutlich wird, was er hier macht, ist nicht, sich seiner Stärke zu rühmen, sondern er lobt Gott. Ja, Vers 1, er ist sein Licht und sein Heil. Ohne ihn wäre er im Dunkeln, würde diesen rechten Weg niemals sehen können, wäre verloren. Er ist seines Lebens Kraft, kann man vielleicht noch besser übersetzen mit, er ist seine Zuflucht, seine Abwehr gegen Feinde. Und darum auch seine einzige Bitte, eben nicht die um Kraft oder um Soldaten oder um Siege oder um Macht oder was auch immer David hätte gebrauchen können, sondern darum, bei Gott sein zu dürfen, seine Nähe zu spüren. Und im zweiten Teil dieses Psalms, da wird dann auch deutlich, dass David sich durchaus bewusst ist, dass er Gottes Nähe, Gottes Hilfe, Gottes Segen nicht verdient hat, sondern dass es Gnade ist. Auch er steht unter dem Zorn Gottes. Aber wie sollen wir das jetzt zusammenkriegen? Wie sollen wir dieses Gotteslob und auch sein Vertrauen auf Gott angesichts des zweiten Teils verstehen? Wo er deutlich macht, Gott ist mir fern. Er hat sein Angesicht abgewandt. Ja, wenn Gott sein Angesicht uns zuwendet, dann bedeutet das, Gott segnet uns, er ist bei uns. Wenn er sein Angesicht abwendet, heißt das so viel wie, Gottes Zorn ist über uns, er ist nicht bei uns. Liebe Geschwister, dass Gott bei uns ist, das bedeutet nicht, dass jegliches Leid und Not und Anfechtung abwesend sind. Not kommt im Leben, und das wisst ihr genauso gut wie ich. Gerade die Familie von der Debbie, also eine Cousine von ihr und ihre Familie, hat es ja jetzt in diesen Tagen so tragisch erfahren müssen. Und jetzt sehen wir hier unseren süßen Noah, ein süßes Baby. Andere Laute, Babys. Und wir sehen, dieses Kind ist geborgen, es ist geliebt, es ist in ein paar Minuten auch getauft. Man fragt sich vielleicht, was soll denn noch passieren? Nun, keine Ahnung, was alles im Leben von Noah passieren wird. Aber eins ist klar, es wird auch in seinem Leben Not und Anfechtung und Leid kommen. Auch wenn Gott es hoffentlich schenken wird, dass Noah im Glauben heranwächst, dass er möglichst früh an Jesus glaubt, ihn lieb hat. Ja, gerade dann, auch dann als Christ, wird er Not und Leid erfahren. Wir erleben in Deutschland ja noch wirklich herrliche Zeiten. Ja, wir haben Wohlstand, Sicherheit, Frieden, Freiheit. Aber wisst ihr was, das ist zerbrechlich. Und Jesus hat uns das ganz klar gesagt. Er ist nicht gekommen, um uns Sicherheit und Wohlstand zu bringen oder vielleicht sogar zu garantieren. Das war nicht seine Mission. Wer weiß, was auf unsere Kinder zukommen wird? Welche Verfolgung, welche Verführung, welche persönlichen Nöte? Eine der schrecklichsten Nöte für ein Kind, das hat David hier in diesem Psalm erwähnt, das ist, wenn ein Kind Vater und Mutter verliert, wenn Vater und Mutter ihr eigenes Kind verlassen. Waisenkinder, selbst wenn sie dann irgendwann erwachsen sind, selbst wenn sie adoptiert wurden und in glücklichen Verhältnissen aufgewachsen sind, die stellen sich ihr Leben lang die Frage, warum hat mich meine Mutter weggegeben? Warum wollte mein Vater nichts von mir wissen? Da kommen die nie wirklich drüber weg. Der Trost natürlich ist es, dass es da einen Vater im Himmel gibt, der uns annimmt. Und dieses Wort, aber Gott nimmt mich an, das kann man wirklich auch so übersetzen, wie ein Vater, der sein Kind tatsächlich hochnimmt in der Not, um es zu beschützen. Nun, ich glaube nicht, dass Noah dieses Schicksal droht, dass er von Vater und Mutter verlassen wird. Und der Psalmist, der macht auch deutlich, das ist undenkbar. Aber noch viel undenkbarer ist es eben, dass Gott uns verlässt. Das ist der Punkt. Aber Not und Leid werden kommen. Keiner ist davon ausgenommen. Wenn wir jetzt das Kind taufen, dann heißt es nicht, dass wir irgendeinen Schutzzauber über dieses Kind legen und ihm dann nichts mehr passiert. Die Frage ist, was wird Noah mal tun, wenn die Not kommt? Die Frage ist an uns alle, was machen wir, wenn die Not kommt? Sind wir vorbereitet? Seid ihr vorbereitet für Anfechtung? Seid ihr gewappnet für die Not? Ich denke, das ist das, was der Psalm hier deutlich macht im ersten Teil, wie du dich auf Leid und Not vorbereiten kannst. Die Antwort, wie du dich auf Leid und Not vorbereiten kannst, das ist mein erster Punkt heute Morgen. Ich weiß nicht, wie ihr das bisher gemacht habt. Vielleicht habt ihr eine der in Deutschland beliebtesten Methoden angewandt. Ich nenne diese Methode die Schachmethode. Ich weiß nicht, wer jetzt von euch allen alles Schach spielt, aber ein guter Schachspieler, der macht ja Folgendes, der denkt immer voraus. Wenn ich jetzt mit meiner Figur so ziehe, dann wird der wahrscheinlich so ziehen, dann könnte ich wahrscheinlich so ziehen, dann wird er so ziehen. Ich denke mehrere Züge voraus, damit ich vorbereitet bin. Und ein guter Schachspieler, der macht das nicht nur für eine Variante, sondern für mehrere Varianten. Denn wenn ich so ziehe, könnte der ja auch was ganz anderes machen. Dann muss ich ja wiederum reagieren. Oder der macht hier was und ich muss da reagieren. Dann hat er mehrere parallele Wege und er muss das alles bedenken. Also wahrscheinlich gibt es deshalb so wenig gute Schachspieler. Ich gehöre nicht dazu. Es braucht wirklich einen scharfen Verstand. Aber ich glaube trotzdem, dass viele von uns diese Art Lebensschach spielen. Nämlich, dass ich mich versuche, so gut es irgendwie geht, auf möglichst alle oder wenigstens viele Situationen, die da kommen könnten, in meinem Leben vorzubereiten. Regel Nummer eins, ich muss natürlich finanziell abgesichert sein. Ja, ich muss sparen, ich brauche einen guten Job, ich muss eine gute Ausbildung machen, ich muss finanziell abgesichert sein. Dann natürlich, ganz wichtig, gesund leben. Gesund ernähren. Nicht, dass ich vielleicht mal Krebs bekomme oder so. Immer von der verbrannten Wurst den Ruß runterkratzen. Ja? Kein Risiko eingehen. Sport treiben. Natürlich, muss fit bleiben. Aber zusätzlich Krankenversicherung, man weiß ja nie. Und dann könnte ja auch Unfall passieren, Unfallversicherung. Was mache ich dann mit den Arbeiten? Berufsunfähigkeitsversicherung. Am besten gleich natürlich noch die Lebensversicherung und alle anderen Versicherungen, die mich in der Not absichern, die sozusagen das, was mir widerfahren könnte, gleich wieder ausgleichen. Ja, es gibt die Haushaltsversicherung und natürlich wichtig die Rechtsversicherung, falls man mal in so eine dumme Lage kommt. Reiserücktrittsversicherung ist auch gut. Es gibt auch die Mehrlingsgeburtenversicherung. Ja, falls man dann aus Versehen doch Zwillinge bekommt, wer soll das alles bezahlen? Ja, die Versicherung. Man kann sogar eine Alien-Versicherung abschließen. Das heißt, wenn man gekidnappt wird von Aliens und die ihn einen aber wieder zurückbringen und dann hat man vielleicht mit Folgeschäden zu kämpfen, dann übernimmt das die Versicherung. Ist kein Scheiß. Ist so. Nun, in Bezug auf Menschen bin ich natürlich erstmal eher misstrauisch, als dass ich Menschen vertraue. Keine Verbindlichkeit, jedenfalls nicht sofort. Lieber alles offen halten. Und vor allen Dingen immer einen Plan B, mindestens einen Plan B haben. Und eine Einladung sage ich natürlich nicht gleich zu, es könnte ja noch was Besseres kommen. Und wenn ich da ein schwieriges Gespräch vor mir habe oder wenn es da irgendwie einen Konflikt gibt, dann gehe ich wie so ein Schachspieler in meinem Kopf alle Argumente durch, die ich bringen könnte. Falls der mir dann doch noch einen Gegenargument bringt, habe ich schon wieder welche parat. Ich bereite mich vor. Nun, ich sage nicht, dass das alles, was ich jetzt gesagt habe, komplett falsch ist. Ich habe auch irgendwelche Versicherungen abgeschlossen. Und vielleicht sind wir ja auch schlechte Lebensschachspieler und haben nur selten einen Plan B. So wie Arnold Schwarzenegger, ja? Das war so seine Lebensphilosophie. Kein Plan B. Vielleicht haben wir auch einfach nur kein Geld für die ganzen Versicherungen. Aber der Wunsch, für den Fall des Falles was im Petto zu haben, vorbereitet zu sein, nie in der Gefahr zu sein, dass ich mal dumm dastehen muss, ich glaube, den haben wir alle. Aber sind wir vorbereitet? auf die Not, auf den Schicksalsschlag, auf Leute, die uns was Böses wollen, auf Streit, auf Trennungen, vielleicht auf Krankheit? Können wir Christen uns absichern gegen Verfolgung oder Verführung? Können wir uns absichern gegen unsere eigenen Begierden, gegen unsere Sünden? Nun, wenn es da einen Weg gibt, wenn es da eine Versicherung gibt, dann sagt es mir bitte. Ja? Ich kenne nämlich keine. Was können wir tun, um gewappnet zu sein für die Not, die definitiv kommt, wenn sie nicht schon da ist? Was hat David hier getan? Er hat zwei Dinge getan. Das erste war, er hat Gott gelobt. Und das zweite war, er hat Gott gesucht. Gott zu loben bedeutet nicht nur, Gott zu sagen, wie groß er ist und was er alles Tolles getan hat, sondern Gott zu loben bedeutet ja auch mal gleichzeitig, dass ich mir das vor Augen halte, was Gott getan hat. Und ich rede natürlich hier von einem wahren, aufrichtigen Lob. Ich rede nicht davon, dass man irgendwelche Lieder mitträllert oder irgendwelche Gebetsfloskeln runterleiert. Ein wahres Lob, das ist natürlich ein Lob, was von Herzen kommt, was aus Glauben kommt, was aus der Erkenntnis kommt, der Kraft und Herrlichkeit und Gnade Gottes. Wenn ich Gott erkenne, wie er ist, dann kommt dieses Lob zwangsläufig und zugleich freiwillig aus mir heraus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, meines Lebens Kraft, mein Zufluchtsort. Und dann Vers 6, er hat mich erhöht und deshalb juble ich über ihn. Ich singe, ich spiele dem Herrn. Gott loben, das ist der erste Punkt, wie David sich vorbereitet. Und das zweite ist, dass er Gott sucht. Denn wer das erkannt hat, wer Gott ist und was Gott für einen gemacht hat, der möchte zu Gott. Ein Sünder, der erkannt hat, wie groß seine Sünde und Verlorenheit ist. Ein Sünder, in dessen Herzen, in dessen Leben Gott mit seinem Licht alles ausgeleuchtet hat, der sehen konnte die ganzen dunklen Ecken und Flecken in seinem eigenen Leben. Und dann die herrliche und große und noch viel größere Gnade Gottes. Und die Liebe in Christus, der will zu Gott. Der möchte Jesus in seinem Leben haben, als Herr und Heiland. Die Bibel nennt das, dass dann dieser Mensch Buße tut. Er kehrt um, er verlässt seinen Weg, seinen falschen Weg, er kehrt um und er will Gott nachfolgen. Er hängt sich mit seinem ganzen Herzen an Gott. Und wenn er einmal diese tiefe Verbindung mit Gott erfahren hat, wenn er einmal diese Liebe Jesu, dieses bedingungslose Angenommensein, diese Geborgenheit erfahren hat, dann will er das für immer haben. Ein Mensch, der dieses wirklich, ich bin ganz sicher, ich bin ganz geborgen, egal was passiert, ich bin in Gottes Hand, der die Welt geschaffen hat, der alle Macht hat, dieser Mensch, der das erfahren hat, der will das immer haben. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Und wenn es nicht mehr da ist, wenn dieses Gefühl nicht mehr da ist, weil vielleicht irgendwas zwischen Gott und diese Person gekommen ist, und sei es nur die Gewohnheit, die Routine, das ganz normale Abgestumpfen, dann sehnt er sich dennoch danach. Auch wenn es in meinem Glaubensleben wieder so wäre, wie es am Anfang war. Gott sei mir nahe. Stärke meinen Glauben. Und ihr könnt durch die Psalmen gehen, die oftmals ein Durchgang durch die Leidens- und Notsituationen im Davids Leben sind. Leid und Not durch die Feinde, die er hatte, Leid und Not durch seine eigene Sünde. Und in jeder dieser Situationen, er hätte Gott um so viel bitten können. Er hätte so viel brauchen können. Und was immer seine Hauptbitte, seine wichtigste Bitte war, das war die, ich will dich selbst. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, halte mich bei dir. Denn wenn du selbst mein Licht und mein Heil und mein Zufluchtsort bist, dann kann kommen, was will, dann bin ich sicher. Nun, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber alle Attribute Gottes in diesem Psalm und alle Bilder für die Nähe Gottes, für seinen Schutz, Das wendet das Neue Testament direkt auf Jesus an. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder wir hören in der Apostelgeschichte, und es ist in keinem anderen das Heil. Ja, er ist mein Licht und mein Heil. Denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Jesus ist unser Zufluchtsort. Er sagt uns, wer mühselig und beladen ist, der soll zu mir kommen. Ich will ihn erquicken. Als der Sohn Gottes Mensch wurde, als er Fleisch und Blut angenommen hat, da steht im Johannesevangelium ein Wort, nämlich er zeltete in dieser Menschlichkeit oder noch besser, er stiftshüttete in dieser Menschlichkeit. Er ist sozusagen, indem er Mensch wurde, zu diesem Zelt des Schutzes geworden, zu diesem Ort der Gegenwart Gottes. Hier, er sagt dann selbst von sich, Tempel wird ja auch erwähnt, ich bin der Tempel. Er sprach von seinem Leib damit. Ich bin tatsächlich jetzt der Ort, wo ihr Gott erfahren dürft, wo ihr zu Gott kommen könnt, wo ihr Vergebung von Gott erlangen könnt. Und natürlich ist auch der Fels, der Stein, der zum Eckstein geworden ist, der uns erhöht, der geistliche Fels, aus dem wir dieses geistliche Lebenswasser trinken. Also, wie kannst du dich auf Leid und Not vorbereiten? Wie kannst du dich wappnen? Die Antwort lautet, pflege deine Beziehung zu Jesus. Häng dich an Jesus, indem du ihn lobst, indem du dir immer wieder vor Augen hältst, dass er dein Licht und Heil und Zufluchtsort ist, dass er dich schützt, dass er dich erhebt. Strebe nach dieser tiefen Gemeinschaft mit ihm und dann bist du vorbereitet. Weil du nämlich dann weißt, auf Gott ist Verlass. Ich kann ihm vertrauen. Selbst wenn die äußere Situation um mich herum so aussieht, als ob Gott gar nicht da ist. Das führt uns zum zweiten Punkt und zum zweiten Teil dieses Psalms. Das erste war also, wie du dich auf Leid und Not vorbereiten kannst. Und jetzt der zweite Punkt, was du in Leid und Not tun sollst. Und auch wieder zwei Dinge, die uns hier David deutlich macht mit diesem Psalm. Das erste ist Gott anrufen und das zweite auf Gottes Eingreifen warten. An Jesus zu glauben, nochmal, das bedeutet nicht Abwesenheit von Not und Leid. Dass Jesus bei mir ist, bedeutet nicht, dass ich nicht auch Leid erfahre. Sondern es bedeutet auch in Not und Leid Zuversicht zu haben, begründete Hoffnung zu haben und aufgrund dieser Hoffnung dann Gott anzurufen, Gott anzuflehen. David fleht hier nicht mit der Hoffnung, dass Gott ihm eventuell wieder helfen wird. So wie ich, wenn ich jetzt von der Polizei angehalten werde, weil ich mit dem Fahrrad bei so hell dunkelgrün oder hellrot rübergefahren bin, ich dann sage, ja, also wissen Sie, ich gebe mir so eine Mühe, ich habe wirklich jetzt immer gehalten, aber ich muss doch heute ich war so spät dran, ich muss zum Gottesdienst und so weiter, heute ist Taufe, keine Ahnung, ja, und hoffe dann, dass vielleicht hilft es ja. Und der drückt ein Auge zu. Ja, wenn ich Kinder bei irgendwas ertappe, zum Beispiel meine, und die wissen ganz genau, das war falsch, fangen sofort an mit heulen. Vielleicht hilft es ja. Und wisst ihr, wir können hoffen, dass das Wetter heute so bleibt und die Sonne richtig rauskommt. Und vielleicht kommt es ja raus, dass das Wetter gut wird. Aber keiner weiß, ob es wirklich so wird. Das macht David hier eben nicht. David ruft aus höchster Not. Seine Feinde sind groß und mächtig. Sie schüchtern ihn ein, sie machen ihm Angst. Aber er fleht zu Gott, weil er weiß, dass Gott ihn hört. Hier, schaut mal, Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Und dann wieder. Verwirf mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Oh ja, er könnte in dieser Situation wirklich den Mut verlieren. Er könnte aufgeben, verzweifeln. Grund genug hätte David gehabt. Oftmals. Nun, ich weiß nicht, wie oft ihr euch so fühlt. Und vielleicht bist du ja gerade in diesem Moment in so einer Situation, dass du am liebsten aufgeben würdest. Und es muss nicht immer dieser große Schicksalsschlag sein, es muss nicht immer dieses große Leid sein, es kann auch einfach nur die ewige Routine, dieser tägliche Glaubenskampf, diese eine Sünde, mit der ich kämpfe und wo ich immer wieder falle sein. Vers 13. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, in Klammern, dann müsste ich verzweifeln, aber ich bin mir gewiss, dass Gott bei mir ist und mir helfen wird und dass ich das Land der Lebendigen sehen werde, dass ich aus dieser Not wieder rauskomme. Jesus sagt uns, wir haben es heute schon gehört, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und jetzt wird es noch mal fester gemacht. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Wir sind in Jesu Hand und in des Vaters Hand. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Den Frieden mit Gott in meinem Herzen, meine ewige Rettung, den können mir keine Menschen, den können noch nicht mal ganze Heere, auch keine Teufel mir rauben und zerstören. Nicht, weil ich so stark bin, nicht, weil ich so stark auf Gott vertraue, sondern weil Gott so stark ist, weil er meine Zuflucht ist, weil er mich festhält in seiner Hand. Also die Grundlage unserer Hilferufe bei Gott ist nicht das Denken, probieren kann man es ja mal. Ja? Wir kennen das, Not lehrt beten. Ich glaube, die meisten Menschen haben in ihrem Leben schon mal gebetet, auch wenn sie nicht zum Gottesdienst gehen, auch wenn sie nicht wirklich an Gott glauben. Die meisten Menschen haben schon mal gebetet in der Not. Und dann kommen dann solche Gebete raus wie, wenn es dich da oben gibt, dann hilf mir jetzt. Und wenn du mir hilfst, dann werde ich auch das und das tun. Und manchmal funktioniert das auch. Ja? Luther hat das so gemacht und hat noch nicht mal zu Gott gebetet, sondern zu heiligen Anna oder irgendjemand. Aber wisst ihr was? Diese Art zu beten, die lässt uns, auch wenn es vielleicht manchmal funktioniert, Gott ist gnädig, keine Frage, aber die lässt uns weiter in Unruhe, in Zweifel, in Angst, in Furcht. Die Grundlage unserer Hilferufe ist eben nicht die vage Hoffnung auf Gottes Hilfe, sondern Gottes unerschöpfliche Macht und bedingungslose Gnade. Er kann mir helfen. Und er will mir helfen. Er hat es mir versprochen. Er hat es mir in seinem Wort brieflich versiegelt. Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Ja, es ist sowas wie ein ganz fester Vertrag, eine tiefe Beziehung. Es ist fest. Und Gott will, dass wir auf Grundlage dieser Verheißung zu ihm beten, mit seinem Wort. Zu ihm beten, deswegen hat er uns die Psalmen gegeben, deshalb hat er uns diesen Psalm 27 gegeben. Das sind ja seine Worte, die er uns in den Mund legt, damit wir damit zu ihm beten können. Dieses, mein Herz hält dir vor dein Wort, das kann man auch so übersetzen, mein Herz spricht dir nach. Ich will einfach nur das nachsprechen, was du mir zugesagt hast. Ich habe im ersten Punkt gesagt, pflege deine Beziehung zu Jesus und dann wirst du gewappnet sein in der Not. Das gilt im Großen. Ja? Wenn du an dieser Beziehung fest bist, dann kann die Not kommen. Aber ist es nicht so, dass auch wir Christen meistens erst so richtig auf die Knie vor Gott gehen und von Herzen bitten, wenn die Not da ist? In meinem Leben ist es so. Ich bete natürlich auch sonst. Und wenn die Not da ist, dann gehe ich wirklich auch innerlich auf die Knie. Und wisst ihr, dann gilt dasselbe. Wenn wir dann auf die Knie gehen, wenn wir Gott um Hilfe bitten, dann sollen wir erstmal beginnen, Gott zu loben. Dann sollen wir uns also erstmal vor Augen halten, dass Gott gnädig ist, dass er unser Licht ist, dass er unser Heil ist, unsere Stärke, unser Zufluchtsort. Das schützende Zelt, der Fels, der mich erhebt. Und dann können wir mit herzlichem Vertrauen unsere ganze Not vor ihm bringen. Dann können wir unser ganzes Herz ausschütten. Gott loben für seine Gnade und Hilfe und gleich danach bitten um seine Gnade und Hilfe. Das ist Beten. Versteht ihr, wir stärken uns in der Anbetung Gottes. Wir stärken uns in der Anbetung Gottes und haben dann die Gewissheit, alle unsere Nöte zu ihm bringen zu dürfen. Und wissen, er erhört uns. Und wer so beten lernt, der wird dann Mut und Kraft finden. Versteht ihr, wir kommen zu Gott mit unserer Not und was es uns vielleicht drängt, ist, dass wir gleich ihm unsere ganze Not hinschütten. Aber wenn wir so beten lernen, dass wir erstmal Gott loben, uns vor Augen halten, wie groß er ist, dann werden wir wirklich mit Gewissheit unsere Not vor ihm bringen. Dann werden wir Kraft und Mut finden. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Also was sollst du in Leid und Not tun? Das erste war, Gott anzurufen, Gott anzuflehen. Und das zweite ist, was ja am Ende des Psalms noch deutlich wird, dass wir mutig ausharren sollen, dass wir auf Gott warten sollen. Gott erhört ein Gebet, welches von Herzen kommt, welches aus dem Glauben kommt. Gott hört uns. Aber das bedeutet nicht, dass er immer sofort so und vielleicht auch so, wie wir es erbeten haben, uns dann antwortet. Seine Antwort kann Ja sein. Seine Antwort kann aber auch Nein sein. Und seine Antwort kann auch später lauten. Wenn uns jetzt Not und Leid treffen, wenn es uns trifft, dann trifft es uns. Dann ist es schwer für uns. Das weiß ich. Wisst ihr, was dann meistens noch schwerer ist? Wenn wir dann noch warten müssen. Wenn wir noch ausharren sollen. Wenn ich sozusagen in der Schwebe bleibe, wenn ich einfach nicht weiß, was wird denn jetzt, was kommt denn jetzt? Ein bisschen kennt ihr das vielleicht, wenn ihr wisst, ja, da steht ein schwieriges Gespräch an. Da gab es das Problem und jetzt hat die Person kam und jetzt muss ich mit ihr reden und wir haben den Termin nächste Woche Donnerstag. Dieses Warten bis dahin. Was wird jetzt kommen? Was will er mir sagen? Das ist ein Zustand, den wir kaum aushalten können. Der Zustand eben, dass Gott scheinbar nicht da ist, dass es ihm scheinbar egal ist, wie es mir geht und ich soll hier einfach warten. Und wieder gilt, wenn wir uns Gottes Liebe und Gnade und Macht bewusst machen, wenn wir ihn dafür loben und preisen, dann werden wir auch fähig sein, in der Not auszuharren. Dann werden wir nicht irgendeinen anderen Ausweg suchen, keine sündigen Wege gehen, weil wir denken, ich halte es jetzt nicht mehr aus, ich kann jetzt nicht anders, sondern dann werden wir die Kraft und Mut haben, geduldig auf Gott zu warten. Ihr Lieben, wenn wir nicht auf das Kreuz schauen, dann werden wir nicht standhalten. Leid und Not und Anfechtung, die treffen uns manchmal so hart, dass wir ohne das Evangelium den Glauben einfach verlieren würden. Nur wenn wir sehen, Gottes Sohn hat das größte Leid selber getragen. Und deshalb trägt er mich durch mein Leid hindurch. Nur wenn wir sehen, Gott, der Vater im Himmel, hat seinen eigenen Sohn, sein größtes und liebstes und bestes für mich gegeben. Nur wenn ich das vor Augen habe, dann kann ich mit Zuversicht zu Gott rufen. Dann kann ich mutig ausharren. Und dann kann ich voller Gewissheit sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Auch wenn manche Kinder einfach nur Angst haben, dass die Predigt noch ewig dauern wird. Sie ist jetzt zu Ende, ich will noch etwas zu Noah sagen, den wir gleich taufen wollen. Wenn wir Noah taufen, dann verkündigen wir genau das, dieses herrliche Evangelium. Und wir sagen damit, es gilt ihm. Wir sagen damit nicht, wir taufen ihn jetzt und damit ist er gleich gerettet. Aber wir sagen, die Verheißung der Rettung durch Jesus Christus gilt ihm und zwar von Anfang an. Was auch immer in seinem Leben auf ihn zukommen wird, durch welche Täler des Leids oder durch welche Berge der Herausforderung Gott ihn führen wird. Er darf immer wissen und wir dürfen es ihm immer zusprechen und seine Eltern und seine Paten besonders. Jesus ist das Licht und in ihm ist die Rettung und er gibt uns die Lebenskraft. Und wenn du auf ihn vertraust, dann wird er bei dir sein. Darum harre auf den Herrn, sei fest und stark und fasse Mut und harre auf den Herrn. Und liebe Geschwister, das gilt uns allen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und Sinne bewahren. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.